Die vergangene Woche im NSU-Prozess in München war mehr oder weniger ein Aufreger. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hatte ja ihren Verteidigern das Misstrauen ausgesprochen. Inzwischen hat das Gericht diesen Misstrauensantrag aber abgelehnt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserem Berichterstatter vor Ort, mit Fritz Burschel. Schönen guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen.
Fritz, wie ging es denn jetzt nun weiter im Gerichtssaal, nachdem klar war, dass Zschäpe ihre Verteidiger behalten muss? Wurde das vielleicht im Saal nochmal thematisiert oder so?
Naja, also das war schon, also vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, was für ein Paukenschlag das letzte Woche war, ne? Also als sie gesagt hat, hat ausrichten lassen, genauer gesagt, dass sie kein Vertrauen mehr zu ihrem Verteidigerinnen-Trio hat, gingen die Spekulationen ja irre weit. Es wurde fast alles durchdacht, was gewesen sein könnte, was der Grund gewesen sein könnte, wie es jetzt weitergeht, ob das Verfahren platzt und so weiter. Und dafür war dann das, was am Dienstag sich abgespielt hat, wirklich sowas von unspektakulär, dass man ein bisschen mit den Ohren schlackerte. Also es war auch wieder rammelvoll, Zuschauer- und Pressetribüne, weil die Leute dachten, heute kommt es zu einem Schlagabtausch, die Angeklagte fängt an zu reden oder es sind neue Verteidiger da oder es gibt eine Auseinandersetzung darüber, was jetzt passieren soll. Nichts dergleichen. Das ist jetzt die Pointe meiner Geschichte. Es wurde der Beschluss des Senats verlesen, dass dieser Antrag der Angeklagten zurückgewiesen wird, weil nicht ersichtlich ist, dass es irgendwelche Probleme bei der Ausübung des Verteidigungsmandats gibt. Punkt und aus. Weiter im Text. Also das war wirklich, es gab keine Aussprache, es gab keine Erklärungen dazu, gar nichts. Der Richter hatte das zu Ende geredet, hat dann nochmal Beate Zschäpe direkt angesprochen, hat gefragt, ob sie dazu noch irgendwas sagen möchte. Die hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Dann war so ein Moment Stille im Raum und dann sagt er, ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Zeugen. Mhm. Also das war wirklich bizarr. Das war wirklich bizarr. Also man hat es gar nicht fassen können, dass das so überhaupt keine Folgen hatte, was in der vergangenen Woche wirklich ein Riesenaufreger war.
Und genauso erstaunlich ist dann auch, dass direkt im Anschluss mit einer ziemlich unspektakulären Zeugin weitergemacht wurde, wenn ich da recht informiert bin. Es ging um so eine alte Urlaubsbekanntschaft, oder?
Ja, nicht nur das, sondern es war im Grunde genommen, also ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber bestimmt die sechste oder siebte Urlaubsbekanntschaft, und zwar die Tochter einer Familie, deren Eltern schon gehört worden sind im Gerichtssaal. Mhm. Jetzt war das damals ein Mädchen, eine Jugendliche, die eine sehr, sehr enge Bindung zu Beate Zschäpe aufgebaut hatte. Die kam in den Gerichtssaal rein und schluchzte hörbar und musste sich erstmal wahnsinnig beruhigen, um überhaupt reden zu können. Ihr wurde vom Richter dann, also der Richter hat ein Glas Wasser für sie bringen lassen und sie hat dann gesagt, ja, ich bin okay. Und sie hat dann eben eigentlich Geschichten aus Fehmarn, wo sie von, glaube ich, 2007 bis 2011 jährlich mit diesen drei Leuten zusammengetroffen ist. Die Familien haben da gemeinsam den Urlaub verbracht mit diesen drei, mit dem Trio. Und da entstanden natürlich für diese jugendliche Heranwachsende eine sehr enge Bindung, gerade natürlich zu Beate Zschäpe, aber durchaus auch zu den beiden Männern, die sich Gary und Max nannten. Das sind alles Geschichten aber, die wir schon durchgekaut haben. Also der Erkenntnisgewinn, würde ich mal sagen, war nahe null. Insofern war zum Beispiel auch die Schlagzeile im Tagesspiegel, war Beate Zschäpe Finanzchefin des Trios, so ein bisschen ein Lacher fast, weil diese Frage ja schon lange im Zusammenhang mit den Urlaubsbekanntschaften durchgekaut worden ist. Diese junge Frau erzählte dann eben, dass Beate Zschäpe so ein großes Portemonnaie hatte, in dem auch 500-Euro-Scheine drin waren und so weiter. Also das war, ja, und es kam dann noch eine, also noch die Tochter einer anderen Familie, die zu diesem Urlaubsklüngel dazugehörte. Und insofern hatten wir da nicht viel zu holen am Dienstag.
Gab es denn was zu holen bei einem weiteren Zeugen, der so ein bisschen Trubel auslöste, und zwar Andreas Rachhausen, das ist ein Neonazi aus Saalfeld. Welche Rolle spielte er denn im Prozess, beziehungsweise über was wurde er befragt?
Naja, also das war ganz interessant, weil er ist wohl so selbstständiger Unternehmer und Bauleiter und hat ein großes Interesse dran, jetzt nicht allzu stark in die Nähe des NSU gebracht zu werden. Hatte sich auch einen Zeugenbeistand, also einen Rechtsanwalt mitgebracht. Das war jetzt nun natürlich ausgerechnet der Rechtsanwalt Thomas Jauch, der weithin bekannt ist als Hardcore-Szene-Anwalt. Und insofern hat er über seinen Zeugenbeistand schon ein Statement abgegeben, dass er eigentlich immer noch offenbar ein, der rechten Szene angehört, der Nazi-Szene angehört. Und das wäre aber nicht wirklich zutage gekommen, wenn nur Richter Götzl ihn befragt hätte. Die Befragung war zwar vom Ton her so ein bisschen genervt von Seiten des Richters, aber entlang dessen, was sowieso in der Anklageschrift drinsteht und was jetzt nicht so, würde ich mal sagen, dazu geführt hätte, dass man gesagt hätte, ja, Andreas Rachhausen, das ist wirklich eine wichtige Figur. Das kam dann natürlich durch die Befragung der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter zutage, die schon sehr stark nachgefragt haben, wer dieser Herr Rachhausen ist und welche Rolle er zum Beispiel bei der Abholung des Fluchtfahrzeugs des Trios aus Dresden gespielt hat. Das hat er gemacht. Also das ist so das Verbindungsstück zum NSU, also hier eine Unterstützungsleistung, die hatten irgendein Problem mit dem Auto, das war irgendwie havariert. Und das hat dieser Andreas Rachhausen eben in Dresden abgeholt. Da gibt es eine ganze Menge Verwirrung dazu. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, bei Rachhausen stellt man fest, dass er Anfang, Mitte der 90er Jahre einer der härtesten Neonazis im Raum Saalfeld-Rudolstadt war, dass er sich 93 einem Haftbefehl entzogen hat, indem er ins Ausland gegangen ist und dann in Dänemark bei Thies Christoffersen, einem der bekanntesten Holocaust-Leugner der Welt, möchte ich mal sagen, untergekommen ist. Und also da wurde auf einmal eine riesen Panorama aufgemacht von Hardcore-Nazitum. Und da ist er ganz schön in Schwitzen gekommen. Sie haben auch ein paar Fehler gemacht, also der Herr Jauch. Sie haben zum Beispiel ihre Unterlagen dem Senat zur Einsicht übergeben, also Unterlagen, die sie dabei hatten. Und da war unter anderem, was wirklich sehr, sehr merkwürdig ist, eine Erkenntniszusammenstellung eines Landes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz dabei über eine dritte Person, wo kein Mensch weiß, wie das nun in die Hände eines Zeugen im NSU-Verfahren kommen konnte. Also da sind noch ein paar Fragen offen, der muss auch noch mal antanzen. Insofern, das war natürlich schon eine spannende Sache.
Und Fritz, was wir am Ende vielleicht nochmal so kurz beleuchten können, ist eine Kuriosität, und zwar das Verhalten von einem Zeugen, Thomas B., der angeblich auf dem Weg zum Gericht in einer Kneipe hängen geblieben sein soll, so wird zumindest berichtet. Das klingt eher so ein bisschen nach Komödienstadel als nach Oberlandesgericht. Wo sind wir da denn jetzt nun?
Naja, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, das fand ich so ein bisschen übertrieben, weil offensichtlich ist es so, dass dieser Zeuge schwerer Alkoholiker ist, also ein kranker Mann ist, der irgendwie auf dem Weg nach München irgendwie sich so aufgeregt hat, dass er erstmal aussteigen musste in Nürnberg, dann offensichtlich dort angefangen hat zu trinken. Dann ist er Richtung rückwärts gefahren, ist in Bamberg wieder ausgestiegen, hat dem Gericht mitgeteilt, er muss sich jetzt erstmal eine Gaststätte suchen. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig komisch, aber genau genommen könnte diese ganze Zerrüttung dieser Person durchaus auch mit der Geschichte zusammenhängen, die er vor Gericht schildern sollte, nämlich wie er 1993 von dieser kriminellen rechten Clique um Uwe Böhnhardt auf einem Truppenübungsplatz, wo sie mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs waren und einen schweren Unfall hatten, bei dem er, dieser Zeuge, schwer verletzt worden ist. Und seine Kumpels, seine Kameraden in Anführungszeichen, haben ihn damals zurückgelassen. Die sind abgehauen und haben den Schwerverletzten dort liegen lassen. Und er lag 2 Wochen im Koma und man kann sie und ist deshalb natürlich auch nicht besonders gut zu sprechen auf diese ehemaligen Kameraden. Insofern kann das seine Erkrankung, sein Alkoholismus, der da offenbar wurde und der vor Gericht schon auch ein bisschen undezent ausgebreitet wurde, ja, kann damit nach wie vor zusammenhängen. Insofern fand ich es jetzt nicht so komödiantisch, wenn ich ehrlich bin. Hm.
Soweit der Bericht von Fritz Burschel zur Woche beim NSU-Prozess in München. Fritz, vielen Dank, dass du für uns vor Ort am Ball bleibst.
Sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.